Hallo Leute, es ist wieder Zeit für eine neue Folge No Country for Old Nerds. Gute Tim.
Gute Tobi, grüß dich.
Alter Schwede, das Kinojahr 2024 hat für uns offiziell begonnen und wie es begonnen hat, mit einem Riesenkracher. Dune 2 ist am Start, der totale Wahnsinn. Ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir darüber mal ein paar Worte verlieren, oder?
Ja, absolut, absolut. Nach einem, ich sag mal, Durststrecke des Kinos, wieder mal Januar, Februar, ist jetzt mit Dune 2 wirklich das Kinojahr offiziell in den Startlöchern, beziehungsweise hat es offiziell begonnen für mich. Und natürlich gleich mit dem größten Highlight, das ich für dieses Jahr gesehen habe.
Absolut. Und es man weiß gar nicht, wo man eigentlich anfangen soll. Ne? Es ist so vieles, über das man sprechen kann. Also es gibt so vieles, über das man sprechen kann. Yep. So viele tolle Aspekte an dem Film. Ich würde vielleicht gleich mit einem anfangen, der bei anderen Filmen oder ja überhaupt bei anderen Filmen generell
wenig besprochen wird. Lass uns doch so anfangen. Wie hat er dir gefallen? Sag mal.
Ja, hammergeil.
Genau. Was soll ich sagen? Da sind wir ja schon mal d'accord mit unserer Aussage, weil ich fand auch super gut. Also der hat schon sehr, sehr viele Punkte bei mir bekommen. Ja, das wäre doch mal so ein, damit die geneigten Zuhörer draußen auch gleich wissen, auf was sie sich einlassen. Ja, genau. Aber ich denke mal, nach unserem Dune 1 Review war das ja auch hervorzusehen, oder?
Ich denke schon, und damit wäre ja auch eigentlich alles gesagt. Nee, Spaß beiseite.
Ja, genau, super Film. Ich wünsche euch eine schöne Woche, macht's gut.
War's gut, bis dann. Nee, was ist, also erstmal, normalerweise, wenn wir über Filme reden, dann und das Thema Audio zur Sprache kommt oder bewertet wird, dann geht's ja immer darum, hat der Film irgendwie einen guten Score, also ist irgendwie eine tolle Titelmelodie, vielleicht eine, die auch nachhalt und im Kopf bleibt, oder überhaupt, wie ist der ganze Film vertont, wie gesagt, einerseits von den Songs und so weiter, die den Film umgeben, wie aber auch den Sounds, zum Beispiel ikonische Blaster-Sounds oder sonst was, was einen Film gibt. Und bei Dune 1 war es bei mir schon so, dass mich das Audio im Kino besonders abgeholt hat. Vor allem, ich glaube, ne, ich habe es damals gesagt, das Knattern der Raumschiffe, so ganz eigen, wie das klingt und einen vibrieren lässt im Kinosessel. Und auch der zweite Teil hat mich hier überhaupt nicht enttäuscht, ganz im Gegenteil. Der hat auch wieder so unglaublich tolle Audiopassagen gehabt. Zum einen natürlich der Score, aber zum anderen alleine das Geräusch von diesen Geräten, die die Würmer anlocken. Ja, dieses Tonk, Tonk. Man kann das nicht nachmachen, wie geil das klingt. Also dieses Geräusch. Ja, das ist, ich weiß, dieses Ding, wenn es ausfällt, aber dann auch dieses dumpfe Geräusch, wenn es zugeht. Ich will gar nicht, ne? Hammer. Und wie lange die wohl ich wusste noch, irgendein Autohersteller hat mal unglaublich, ich kann dir die Marke nicht mehr sagen, ich habe das irgendwo mal gelesen, die haben Ewigkeiten rumingeniert, um den Sound, den der Kofferraum, glaube ich, wenn er zuklappt, oder die Türen, wenn sie zuklappen, zu machen. Ne? Das sollte so ein ganz, da hatte sich jemand in den Kopf gesetzt, muss einen ganz bestimmten Sound haben, einen ganz bestimmten Klang haben. Das ist jetzt zwar nicht in dem Film, sondern in der echten Welt, aber da haben die irgendwie Monate drauf Zeit investiert, bis sie gesagt haben, so, jetzt klingt das richtig. Und das ist so ein Sound, der irgendwie besonders cool ist und den Leuten im Kopf bleibt. Und auch gerade bei so Kleinigkeiten in dem Film hier, wie eben diesem Gerät, hat man auch das Gefühl, dass da jemand ebenso viel Zeit investiert hat, um das besonders voll zu machen. Ja.
Ich glaube, das trifft so ziemlich auf jeden Sound und auch Bildeffekt in dem Film zu, dass sich da unendlich viel Gedanken drüber gemacht wurde und unendlich viel ausprobiert wurde, bis das sich so angehört hat, so ausgesehen hat, wie es jetzt im Endeffekt drüber gekommen ist. Ich sag's mal so, Grüße gehen raus. Jemand hat ihm wohl gesagt, wie er sagt, jedes Bild ist wie ein Gemälde. Aber dem musste ich schon lachen, wie derjenige das gesagt hat. Also Grüße, derjenige weiß Bescheid. Es ist für mich, jedes Bild ist wie ein Gemälde und jeder Sound ist wie ein eigenes Musikstück im Endeffekt.
Also das ist so.
Wahnsinn, ja. Wahnsinn.
Und das, was ich so besonders schön finde, ist, es gibt ja viele so monumentale Filme und so, wo vor allem viel auf Bildgewalt gesetzt wird, also wo viel von dem Film besonders hervorsticht, dass du zum Beispiel mal tolle Landschaftsaufnahmen siehst oder irgendwas, wo sich dein Auge dran festbeißt, wo nichts von der Handlung groß passieren muss, wo einfach das, was du siehst, dich begeistert, ohne dass großen Interaktion oder ein Dialog oder so dazu kommt. Einfach nur das Genießen des Augenblicks. Und davon hat Dune einfach so viel. selbst wenn du nur auf Dünen und Dünen von Sand und Spice schaust, diese, wie du da reinfällst als Zuschauer, ne? Wie du,
Sand, epic. Das ist total, ist das einzige epic. Wort. Ist immer alles episch, so wie wir auch schon mal drüber gesprochen haben. Jetzt muss ich kurz Abschweifer machen. Es gibt auch so Spiele, wo man sagen muss, da ist einfach alles auf epic gesetzt. Mhm. Es gibt Filme, es gibt Musikstücke, es gibt, keine Ahnung, unendlich viele Bücher. Dune selber, die Bücher, das ist die Hauptüberschrift, ist immer, es muss immer alles so epochal sein. Das ist ja der Punkt. Und das tut Dune 2 1 zu 1 an den Einser anschließen, und es ist einfach nur, ich bin gebannt davon. Für mich gibt es auch wenig, was da drüber geht. Ich war jetzt auch schon zweimal im Kino, weil ich den brauche mal als Kino erleben. Ich habe den jetzt auch schon zweimal oder so oder dreimal schon hier zu Hause geguckt. Der kommt im Kino einfach so brachial rüber. Diese Sounds, wie du gesagt hast, die pressen einen in den Sitz. So dieses, du merkst, das ganze Kino zittert gefühlt unter dieser Soundkulisse. Ist einfach der Wahnsinn.
Du bist auch alleine von dem Ton, selbst wenn du die Augen kurz zumachen würdest und nur diesen Ton dich unterhalten lässt, der fesselt dich total. Ne? Das ist, und das haben, also ich weiß nicht, ganz wenige Filme nur lösen das bei mir aus. Das ist wirklich ein Film, der da in der Kategorie, die das schaffen, ist mit ganz wenigen ist. Also es sind wirklich wenige, die mich so erreichen können und da so abholen, sodass du wirklich die Augen schließen könntest und es einfach wirken lässt auf dich.
Das ist ja die Fortsetzung vom Part One, logischerweise. Mhm. Kurze, kein Spoiler. Und der setzt ja auch bei allem genau da an. Also man merkt, oder ich denke mal, es wird wahrscheinlich irgendwann so eine Version geben, wo der genau aneinander geschnitten ist. Und genauso fühlt er sich an. Also er hat für mich, ich will jetzt gar keinen Vergleich, hört mir öfter mit Teil 1 anregen. Das ist für mich ein Film. Der hat für mich keinen Qualitätscut, weder von dem, was wir eben besprochen haben, noch zu den Schauspielern, noch zu der Story, noch zu allem, was da passiert. Das ist ein Part 1, Part 2, ein Gesamtkunstwerk. Kann man so sagen, aus meiner Sicht.
Ein großes Gesamtkunstwerk. Ich gebe dir da wirklich vollkommen recht, da gehe ich komplett mit. Es ist ein langer Film, den sie halt natürlich aus produktionstechnischen Gründen ein bisschen aufspalten mussten, weil, was hatte ich gelesen? Ja,
natürlich.
Der hat jetzt Villeneuve gesagt, dass er jetzt irgendwie 6 Jahre in der Wüste verbracht hat und er möchte natürlich auch gern den nächsten Teil machen und so erfolgreich. Und
wahrscheinlich der Kanal voll von Sand in der Kimmer.
Ja, absolut. Der hat auch gesagt, dass er jetzt erstmal ein bisschen erschöpft ist, weil es jetzt eine wirklich lange Zeit in seinem Leben war. Er braucht jetzt ein bisschen Pause, um neue Kraft zu schöpfen, will aber natürlich den nächsten Teil auch machen, um die Geschichte weiter zu erzählen. Und ich habe auch gelesen, dass die Drehbedingungen am Set extrem schwierig gewesen sind. Also es gab wohl viele am Set, die da auch hier mal einen Hitzeschlag hatten oder die einfach fast nicht zu Ende drehen konnten, weil das so fordernd war. Und
das ist besser als so stumpes CGI-Gewitter, ne? Wo jeder kleine Hintergrund am Computer gemacht wird. Ich meine, hier sind natürlich auch viele Einstellungen, wahrscheinlich die meisten, CGI überarbeitet. Aber wir hatten ja schon in der Vergangenheit so viele Beispiele, wo ich sage, hier, wenn du irgendwas in der Wüste drehst, eine Szene in der Wüste hast, dann fahr doch einfach in irgendeine Wüste und drehst. Oder fahr von mir aus nach Kanarien an die Dünen unten und drehst da. Das sieht wenigstens grob aus wie eine Wüste.
Und selbst wenn CGI ist, was extrem gut gemacht ist oder so, das ist trotzdem nochmal was anderes, wenn du wirklich da bist und auch selbst wenn man es nicht, ich sag mal, nicht so eindeutig wahrnimmt, man sieht es meistens trotzdem, aber das echte aufgenommene Bild, auch natürlich, wenn es nachbearbeitet ist, das gibt einem immer so ein gewisses Extra, was man gar nicht vielleicht so in Worte fassen kann, aber irgendwas in einem verarbeitet es anders und dann kommt mehr Genuss bei raus. Und wie gesagt, wir hatten diesen nahtlosen Übergang zwischen den Filmen. Ich denke auch, dass man das irgendwann mal als ein langes Erlebnis sehen kann. Und es ist auch inhaltlich natürlich ziemlich interessant. Also nicht, weil wir jetzt so viel über Audio und tolle Szenen gesprochen haben. Also das, was alles nichts mit der Handlung zu tun hat, sondern eigentlich nur, also hat natürlich was mit der Handlung zu tun, aber ist jetzt keine inhaltliche Geschichte, sondern nur was Ästhetisches oder Audiovisuelles. Und inhaltlich fand ich es aber auch sehr stark. Ne? Also so zu sehen, wie sich der Paul Atreides verändert und wie man ihn sieht, wie er zwischen diesen beiden Polen sozusagen hin und her schwingt und auch ein bisschen da die Manipulation sozusagen seiner eigenen Mutter eine Rolle spielt, das war schon auch sehr spannend.
Ja, man kann ja mal kurz so Man hat ja, also mal als kleine Zusammenfassung, man hat ja am Ende vom ersten Teil gesehen, dass die dann bei den Fremen waren und dann da in der Wüste quasi sich zusammengeschlossen haben und er auch so, also auf, sag mal so, semi-akzeptiert wurde jetzt von dieser Fremen-Gruppe. Und da setzt der Film halt eins zu eins an. Das geht dann genau da weiter, mehr oder weniger, gleich mit den ersten Begegnungen, was ohne, ich will jetzt gar nicht groß auf die Story eingehen, was bei dem zweiten Teil dann auch gleich am Anfang zu merken ist, er hat viel mehr Action, viel mehr Kämpfe, viel mehr, ja, ich sag mal, der Pace wird um einiges höher bei der ganzen Geschichte.
Genau, aber apropos, trotzdem. Darf ich kurz mal reinspringen an der Stelle, weil du gerade beim Thema Pace warst. Es ist, weil ich da noch eine Besonderheit von dem Film ansprechen will. Es ist ja jetzt nicht gerade ein kurzer Film, ja. Und wie selten bei einem Film, der irgendwie fast 3 Stunden geht.
2 Stunden 45
geht. Genau. Genau, 2,45. Und wie selten, also angefühlt hat sich's wie 1 Stunde. Und das ist schon immer ein Zeichen dafür, dass irgendwas sehr gut ist, was alles, was sehr gut ist, vergeht ja immer sehr, sehr schnell. Und es ist so selten, dass du einen so langen Film siehst und dann einfach dir nur wünscht, dass er einfach weitergeht. Dass er einfach nicht aufhört. Dass du noch 1 Stunde kriegst oder noch 1,5 Absolut. Stunden. Und du hast kein Gefühl von Länge. Du willst einfach nur wissen, was passiert als nächstes. Ich muss jetzt weitergucken und bist richtig traurig, dass es aufhört. Vor allem, weil du weißt, wenn der Villeneuve jetzt seine Pause nimmt, wir werden halt noch eine ganze Weile warten müssen, bis wir weitergucken
können. Vor allem muss man ja sagen, diese beiden Teile, ist ja auch mal so eine Diskrepanz bei der Diskussion, gerade wenn man das mit Leuten bespricht, die jetzt die Bücher nicht gelesen haben, was ja die meisten wahrscheinlich sind, der beschreibt ja eigentlich nur den ersten Teil, das erste Buch.
Ja.
Aber ich habe die ersten 3 Dune-Bücher gelesen von Frank Herbert. Wenn man die Bücher kennt, die filmische Struktur ist schon eine andere. Weil in den Büchern werden überhaupt keine Action-Szenen und so detailliert beschrieben. Da wird erzählt, da wurde das und das, das gemacht, das und das war der Outcome, beide. So ungefähr. Das wird ja auch retrospektiv hauptsächlich betrachtet von verschiedenen Charakteren. Wie der Danny Villeneuve das gepackt hat, das überhaupt umzusetzen, weil das ja in den Büchern eigentlich gar nicht detailliert beschrieben wird, wie kämpfen die, was machen die. Das wird zwar erklärt, aber wie das dann im Film funktioniert, finde ich den absoluten Wahnsinn, weil man, das ist so
nahtlos.
Das ist besser, als man sich vorstellen konnte, so gefühlt. Das hat auch so ein bisschen was von diesen Herr der Ringe Büchern zum Beispiel, wie die verfilmt wurden. Da bist du so nah dran von dem Gefühl der Bücher und das ist hier, finde ich, 1:1 genauso.
Es gibt aber auch eine Abweichung, die dem Film gut getan hat, gelesen habe, die Chani zum Beispiel. Ne? Also Zendaya spielt die. Und da ist es ja so, das Buch ist ja ursprünglich aus den 60ern. Ne? Da haben noch ein bisschen andere Vorstellungen auch vorgeherrscht. Und die Rolle in den Büchern von der Chani ist nicht so präsent, wie sie jetzt im Film gezeigt wird.
Anders.
Oder anders, ne? Aber das ist auch als Stärke auszulegen.
Ja, es gibt viele, viele Änderungen. Wie gesagt, die Bücher. Man muss sagen, ich hatte irgendwo mal gelesen, dass Frank Herbert das zweite Buch hauptsächlich erklärt hat, weil ihm aufgefallen ist, man kapiert das erste Buch nicht. Ich muss da, das zweite Buch schreibe ich jetzt nochmal, um damit die Leute mehr kapieren, was ich im ersten Buch eigentlich wollte. Und es ist auch ganz, also viele scheitern an den Büchern, das zu lesen, weil das wirklich, das hat so oftmals so Bibel-Vibes, so ein bisschen halt. Ne? Das wird aus Erzählungen und aus Briefen geschildert und ich fand sie ganz geil, muss ich sagen. Aber auch gerade beim dritten Buch das zweite, wie er das verfilmen will, weiß ich gar nicht. Das ist ja das, worauf ich hinaus wollte. Weil es erzählt ja eigentlich viel vom ersten. Also gehört eigentlich sehr stark zusammen und ich weiß gar nicht, wie er das alles groß vorantreiben will. Da passieren jetzt zwar verrückte Sachen irgendwo, aber nicht mehr in dieser Story-Stringenz, die das jetzt da abgebildet hat. Also ich denke, das wird viel ruhiger werden. Das wird so ruhig werden, vielleicht wie der erste Teil jetzt, weil ich gar nicht genau weiß, wie sie das beschreiben wollen. Entweder geht er viel mehr auf diese Kreuzzüge jetzt ein, was da jetzt alles kommen wird. Aber es wird schon eine Herausforderung für den Denis Villeneuve. Also ich denke, dass das zweite Buch um einiges schwerer wird, da abzubinden. Das da
einzufangen, ja.
Ja, es ist schon epic. Quasi, aber es ist eine andere Art Bücher, auch wenn man das liest. Man hat immer so das Gefühl, das ist so eine ganz andere Art Buch, als man normal auch als Science-Fiction-Buch oder so liest. Es hat eine Riesentiefe, es hat eine riesen Charakterbeschreibung, es ist so verwogen alles und so viel verrückte Ideen, das wird ja so absurd irgendwann auch. Ich will jetzt gar nicht hier näher drauf eingehen, aber da gibt es dann Leute als Zombies wieder erweckt, also sowieso ein Zombie, sag ich mal, von dem ganzen, ja, von der Raumfahrer-Gilde, die hat dann viel mehr Einfluss, da sind auch ganz verrückte Charaktere dann dabei und so. Also das ist schon crazy, was da passiert. Also das kann auch schon so sein, dass dann Leute sagen, alle, was machst du hier?
Für mich.
Ja, das ist auch too much. Ich habe jetzt am dritten auch, muss ich sagen, auch aufgehört, weil mir das dann auch, die waren episch, das hat gut zusammengepasst, das hat es gut abgerundet. Da gibt es ja noch viel mehr Bücher, die auch sein Sohn dann zum Teil geschrieben hat, die sind sehr verrückt. Aber das hat es jetzt für mich abgerundet. Das ist jetzt für mich mal ein Tune-Universe.
Das Interessante ist ja, glaube ich, ne, da hast du einerseits diese 6 Bücher, die dann über die längere Zeit entstanden sind, ab den 60ern. Aber wir sehen ja vor allem Dune sozusagen, wie was jetzt gerade passiert, ne, in dieser Welt. Wenn man aber bedenkt, dass die Vorgeschichte, die dahin geführt hat und die auch begründet, warum es diese ganzen Gilden überhaupt gibt und warum das mit der Raumfahrt überhaupt so ist, wie es ist und warum überhaupt das Spice an sich so wichtig ist und so weiter. Diese Geschichte, die also vorher spielt, die erstreckt sich ja, keine Ahnung, über 10.000 Jahre. Das ist ja ein ganz anderer Zeithorizont, der super komplex ist. Und ich krieg das auch überhaupt nicht mehr zusammen. Ich habe das auch irgendwo in der
Zusammenfassung gesehen. Er hat das ja spannend. Das fand ich auch interessant, dass er das in den Filmen ganz leicht nur touchiert hat. Also, wie viel ich Freunden von mir erklären musste, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, also, wo wir drüber gesprochen haben, ja, sag mal, Tim, wieso wird denn das so gemacht? Wieso haben die denn das da gemacht? Wieso ist das so? Weil das gar nicht erklärt wird. Oder nur ganz oberflächlich. Zum Beispiel auch mal auf diese Spice einzugehen, warum dieser Planet so wichtig ist. Ohne diesen Planeten gibt es keine Raumfahrt mehr. Dann ist dieses ganze Sonnensystem, alles, was die da machen, komplett im Eimer. Also das ist rum. Die haben ja...
Das lag ja daran, die hatten ja in der Vergangenheit die Technologie und konnten übertrieben krass durch die Gegend reisen. Und dann
gegen sie gewendet.
Genau, und dann gab es eben diese Gegenwendung und hat man gesagt, das darf halt nie wieder passieren. Ich sag mal, hier sind wir wieder im Rahmen der klassischen Science-Fiction, was so diese Art von Story an sich angeht. Ne? KI wird irgendwie übermächtig oder die Maschinen wenden sich gegen ihre Erschaffer und so weiter und so weiter und so weiter. Und das Interessante ist ja dann auch, dass die Maschinen ja letztendlich doch in so einer epischen Schlacht besiegt werden und diejenigen, die Sieger sind, ich sag's jetzt mal billig oder sehr einfach gehalten, rufen dann ja auch eine neue Zeit aus, wie es jetzt weitergehen soll, stellen dann aber irgendwann fest, dass sie auch selber sehr mächtige Personen geworden sind und dass ihre Lebenszeit aber endlich ist und kommen so auf die Idee, naja, wie können wir unser Leben verlängern und kommen dann letztendlich doch irgendwie wieder auf die Technologie zurück, um weiter fortbestehen zu können und werden so noch mächtiger. Und was sich aber aus dieser Zeit gehalten hat,
crazy, ist
diese Beschränkung der Raumfahrerei, die eben zu unserer Prämisse des Films führt, warum überhaupt da auf dem Planeten gekämpft wird, warum da was abgebaut wird, warum das so wichtig ist und warum auch so erbarmungslos darum gestritten wird.
Ja, das ist eigentlich auch in den Büchern, dann brauchen wir nicht mehr drauf eingehen, können wir mal so auf den Film wieder zurückgehen. Es ist viel mehr Ränkespiel noch. Es hat da gibt es noch eine viel größere Tiefe in, warum macht die Person X das, warum macht die Person Y das. Gerade hier so die Harkonnen, die ja hier sehr, hier in dem Teil jetzt auch noch viel, ja, ich sag mal, kahler, so, also so durchaus bösartig dargestellt werden. Das sind die in den Büchern auch, aber auf eine ganz andere Art. Und gerade der Baron Harkonnen, was der alles so für Tricks aus dem Hut zieht, wo er schon.
Wladimir.
Also, ja, es ist schon. Jeder hat so seine eigene Agenda im Hintergrund. Und das kommt in den Büchern noch viel mehr raus. Und das wäre halt auch unmöglich zu verfilmen.
Das kriegst du in den Film nicht rein. Ja.
Wie viel, jeder Einzelne hat da irgendwo nochmal so eine Hidden Agenda irgendwo, ne?
Wo ja, vor allem, der erste Film baut ja auch schon vieles so auf mit den Charakteren und so. Da müsstest du dann noch im ersten Teil so viel Zeit drauf zu wenden, die ganzen einzelnen Plots auszulegen. Und die hast du dann in der Zeit, die es zum zweiten Film braucht, als Zuschauer dann auch schon wieder vergessen oder musst den, also das heißt, hast die schöne Gelegenheit, dir den ersten Film nochmal anzuschauen, um wieder reinzukommen. Aber das ist vielleicht dann auch too much.
Ja, es ist wirklich, da gibt's ja dann mal so als kleine Exkursion, nur allein, dass der Baron Harkonnen den Raban einsetzt, den Dave Bautista, der ja sehr hart agiert, was ja auch zu dem Punkt führt, dass ich eigentlich ein bisschen schade finde, dass die Filme ab 12 waren. Also der der ein oder andere ruchselige Geschichte hätte dem Ganzen noch mehr Tiefe gegeben, finde ich.
Stimme ich zu.
Dass der den eigentlich schon mehr oder weniger einsetzt mit dem Wissen, dass der das halt auf die Kette kriegt. Damit er dann nachher den, der jetzt in dem
Film neu
dazu kommt, Fate Rauter einsetzen kann.
Nabaron.
Ja, aber auch mit dem mit der Prämisse, dass der den als Befreier von Raban dann einsetzt. Also da wird über sehr lange Zeit schon im Voraus geplant, was gut läuft, was schlecht läuft. Kannst du natürlich in dem Film so alles nicht rüberbringen.
Halt, an der Stelle muss ich auch sagen, weil wir gerade jetzt zum ersten Mal, ich habe schon die ganze Zeit ehrlich gesagt im Geheimen darauf gewartet, wann wir endlich auf Fate Rauter zu sprechen kommen, weil der für mich einfach, du sitzt im Kino, du guckst es hin, dir fällt einfach so die Kinnlade runter. Dieser Austin Butler, der den gespielt hat, Hut ab, so krass geil umgesetzt. Und ich muss, und deswegen, jetzt springe ich es einfach, diese Szene, die mich so krass geflasht hat im Film. Also, nie. Neben vielen anderen Szenen war das eine Sache, die besonders hängen geblieben ist auch. Da kommt dieser Gladiatorenkampf. Und nicht das Kämpfen da drin war für mich irgendwie wichtig. Dieses Schwarz-Weiß. Diese Farbe. Ich habe das gesehen und es hat mich so krass im Kino geflasht. Einfach nur dieser Farbwechsel plötzlich, ja. Von diesen ganzen Brauntönen, von dem ganzen Sand in dieses Schwarz-Weiß. Dann kommt diese Arena und die ganzen Zuschauer und alles ist so anonym. Irgendwie scheint es nur den Fate Rauter zu geben. Und den Vladimir, der da oben wie Jabba the Hutt, ne, in seinem, mit Maschine und
hat so.
Da oben
Steffel, auf seinem Jabba the Hutt-Vibes gehabt.
Ja, total diese Vibes. Und ich finde es halt so krass, du siehst dieses ganze stumme Massenpublikum. Also.
Kurz dazwischen, könnte es sein, dass Jabba the Hutt viel Hakonnen-Vibes hatte?
Oder, das kann durchaus so sein, ne, zeitlich gesehen, absolut. Was ich nur krass fand, das hatte für mich so ein bisschen. Du siehst diese ganzen Leute, die da so manisch aufschreien und sich über das Gemetzel da unten erfreuen, wo du zuerst mal irgendwie so gefühlt ans alte Rom denkst, ne? An Gladiatorenkämpfe und das so eine gewisse Ähnlichkeit im Kopf herstellst. Aber dieses ganze Schwarz-Weiße und so, das hat da bei mir im Kopf so ein bisschen dazu geführt, hey, du hast hier vielleicht so einen krassen Anführer, der sozusagen nur die Hakonnen zählen, faschistisch gegen alles andere, was es gibt, aufgestellt. Und durch dieses Schwarz-Weiß und das Ganze hat es dem so eine ganz eigene Ekligkeit gegeben. Weißt du, so eine Abscheu, die du als Zuschauer entwickelst. Und wenn du den Typ dann anguckst, wie der sich mit der Zunge über diese Lippen, mit diesem kranken Gesichtsausdruck leckt, ne, dieses total irre, dieser Wahnsinns. Blick, also dieser Wahnsinn, der sich in seinem Antlitz widerspiegelt. Das fand ich, hat dieser Austin Butler unfassbar krass hinbekommen, weil ich wusste nichts von diesem Charakter. Der kam auf die Bildfläche und hat eine Präsenz auf einmal, die der Wahnsinn. Hammer ist. Du vergisst alles. Du guckst dir den Typen an, denkst nur, scheiße, ich will nicht in diese Arena, ich will nicht vor dem spielen. Und dann, als seine drei Gegner auf ihn zugeschickt werden und dann der kurz auf den Baron geschwenkt wird, weil er bemerkt, die werden halt vorher immer betäubt, mit irgendeinem Gift geschwächt, damit er halt
leicht. Der Baron bemerkt das, das bemerkt
die Markt. Das war jetzt nur, machen die halt mit dem, ne? Mhm. Und dann bemerkt er, dass einer von den dreien eben nicht betäubt oder abgeschwächt wurde. Und dann blendet die Kamera auf den Baron, auf den Vladimir, und der sagt nur, this is my birthday present. Ne? Irgendwie, das ist mein Geburtstagsgeschenk an dich. Und der Typ findet das dann auch irgendwie noch geil. Also, das ist so krank. Und das ist,
Also es ist auch so, diese Hinterlistigkeit von den Hakonnen ist da halt auch wieder zu sehen, dass sie ihre eigenen Leute theoretisch opfern würden, nur um geil dazustehen halt. Ne? Also ich finde auch generell Austin Butler Riesenschauspieler an der Stelle. Ich kannte den ja vorher nur, also ich habe den Film gar nicht gesehen, diesen Elvis-Film. Konnte mir nicht vorstellen, wie der sowas verkörpert. Auch jetzt die ganzen anderen Schauspieler, die jetzt neu reinkommen. Florence Pugh hat man ja im ersten Teil auch schon mal kurz gesehen, die Lea Seydoux etc. Alles tipptopp Besetzungen halt, ne? Super. Das muss man wirklich sagen.
Und auch nochmal Dave Bautista, wieder klasse. Rebecca Ferguson, stelle ich immer wieder fest, ist sehr wandelbar in ihren Rollen. Vielleicht traut man es ihr, wenn man sie nur in wenigen Rollen gesehen hat, nicht so zu. Aber je mehr ich von ihr sehe, einerseits ne Mission Impossible als befreundete und auch gleichzeitig gegenspielerische Agentin, taucht sie auf. Dann haben wir sie bei Silo gesehen und jetzt ihre Rolle, die sie hier hat. Das sind ja schon sehr unterschiedliche Rollen, die sie da einnimmt. Sie ist zwar jemand, der optisch nicht so, finde ich, verwandelt ist, also du siehst schon immer eine Rebecca Ferguson vor dir sitzen, aber trotzdem hat sie diese Lady Jessica hier wirklich super geil, du hast die ihr abgenommen, will ich damit sagen.
Ja, Absolut. Und die und kommt auch sehr, sehr nah an die Buchvor, an die ja? Buchbeschreibung.
Ach cool. Meine die, mochtest du diese Momente auch so gern? Immer wenn sie diese, die mich so ein bisschen an den Dragonborn bei Skyrim erinnert haben. Du siehst, die hat ja immer diese Stoßwörter, wenn sie plötzlich was mit besonderer Intensität sagt,
diese Stimme.
Wow.
Und die wird ja immer gesprochen, glaube ich, diese Stimme von Charlotte Rampling, also von dieser Mutteroberin. Also im Original auch, das ist dann nicht die Stimme von Rebecca Ferguson, sondern ist dann die,
von der,
die
von der
Rampling. Charlotte Rampling, die Stimme, ja. glaube ich.
So und das finde ich krass, du sitzt so da, die sagt irgendwas, was sie will, und auf einmal kommt dieser Zug mit 1000 Stundenkilometern, der über dich hinwegfährt. Wumms! Das ja. ist super geil. Hat mir sehr gut gefallen. Und
ja, also wirklich tipptopp. Schauspielerie generell komplett durch, tipptopp.
Wahnsinn, oder?
Kann man auch den Christopher Walken als Emperor ja. zu besetzen, coole Entscheidung.
Finde ich auch.
Auch seine, gerade die Prinzessin Irulan, also die Florence Pugh, die hat ja. ja dann später noch viel größeren Impact da drauf. Viele der Bücher beziehen sich ja auch auf, also sind aus der Sicht von ihr, viele Abschnitte sind aus der Sicht von ihr auf Briefen basierend, was man ja hier in dem Film dann auch sieht, dass sie das macht.
Auch aber die Chronologie, mit der ja. Film ja auch anfängt, die sie ja diese Audiochronologie, die sie aufnimmt, ja. so das Captain's genau. Log sozusagen. Das ist in den Büchern auch zu großen Teilen?
Ja, das ist immer so, das glaube ich nicht als Audiolog, sondern dann als Briefe, glaube ich, oder als Artikel, die sie schreibt, abgetan. Okay. Ob sie Audiologs sind, weiß ich nicht mehr. Und auch so, also ich will jetzt gar nicht groß auf, oder ich würde es begrüßen, wenn wir gar nicht groß auf die Handlung eingehen.
Ja.
Überhaupt nicht groß, weil es einfach, man kann
sich nicht spoilern,
ohne dass wir drei Stunden jetzt drüber reden. Drei Stunden reden über einen 3-Stunden-Film.
Was wir bei dem Film wahrscheinlich locker hinbekommen würden, mal ja. abgesehen davon. Aber nee, wir wollen ja auch nicht spoilen an der Stelle und den Genuss überlassen. Genau.
Was halt in dem Film ganz anders oder viel anders ist wie in dem ersten. Das ist, wie gesagt, viel mehr Action. Super ja. Kämpfe. Auch so diese 1-gegen-1 Kämpfe. Da ist ja auch cool zu beurteilen, dass die quasi für jede einzelne Volk, also die Harkonnen, die Sandukar, die Fremen. Jeder hat einen eigenen Kampfstil. Die kämpfen nicht alle gleich. Das ist nicht so wie in anderen Filmen, so ja. jeder hat ein Schwert in Hand und haut aufeinander an. So die Sandukar sind dann mehr auf Samurai-Kampfstil angelegt aus dem alten Japan, so mit einem großen Schwert und beidhändig. Die Fremen sind mehr so ein...
Agile Kämpfer vor allem
auch. Ja, das hat sowas von irgendeiner brasilianischen Kampf... Methode her ist das inspiriert und auch viel von der israelischen Armee, die viel mit so einem Kurzschwert, Kurzmesser dann irgendwie auch in Wirklichkeit kämpfen und da sehr nah im Nahkampf mit einer Kurzwaffe kämpfen. Also muss man auch mal drauf achten, so diese ganzen Kampfstile, wie die sich unterscheiden, finde ich super spannend.
Und was ich auch ziemlich cool fand, wo wir gerade bei den Kämpfen an sich sind, es gibt natürlich Kämpfe wie sie bei Star Wars und Co. ablaufen. Lustigerweise habe ich neulich eine Star Trek-Folge von Strange New Worlds gesehen, wo sie mal gezeigt haben, wie so ein Kampf auf einem Planeten in einem Star Trek-Universum stattfindet. Also was wir eben nicht so oft sehen bei Star Trek, überhaupt über alle Serien hinweg, ne? Und da haben sie mal versucht, sozusagen, wenn die Star Trek Marines auf dem Planeten in einem Kampfeinsatz sind, wie sowas irgendwie ein bisschen ablaufen würde, ne? Also was du wirklich nicht sehr oft bei Star Trek gesehen hast. Und so hat Star Wars, Star Trek und auch die ganzen anderen Science-Fiction oder anderen Kampffilme, die es gibt, immer so eine gewisse Eigenart, wie die funktionieren. Ich fand aber bei Dune jetzt besonders cool, dass es für mich keine übermächtigen Kämpfer gab. Also es wirkte sehr realistisch auf mich, dafür, dass es eine ausgedachte Welt ist mit ausgedachten Kampfstilen und so weiter. Wie die miteinander gekämpft haben, ich hatte immer das Gefühl so, ja, das kann so sein.
Ja, ist auch so das Thema, das kommt jetzt ja auch in dem zweiten viel besser heraus, dass ja A, die Fremen ein Superkämpfer sind und es ist halt auch ihr Heimterritorium, es ist halt ihre Wüste halt, ne? Ihr Leben, ihre Welt, in der sie sich befinden.
Die nehmen doch
ihre auch Vorteile, Vorteile haben halt, ne?
Genau. Also allein, wie sie sich da verstecken und dass sie da, gut, wir wollen jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, aber sie spielen den einen oder anderen Trick aus, um Leute auch mal ein bisschen in eine Falle oder in die falsche Ecke zu locken, ja, oder graben sich im Sand ein.
diese Guerilla-Taktik, diese, man genau. sieht dann halt, wie sie so ihre Kämpfe aufziehen, gerade am Anfang. Das ist sehr stark Guerilla-Taktik, das ist nie offener Kampf, eins gegen eins von vornherein provoziert, wo halt das so mehr das Thema der Hakonnen ist, ne, so, hier Manpower und wir laufen überall rum, wir sind schwer bewaffnet, bla, bla, bla. Die Kampfstile unterscheiden sich. Auch die Sandokar haben ja wieder dann so eine ganz andere Taktik, wie die vorgehen halt, ne. Und finde ich eigentlich super. Und auch dieses, da merkt man jetzt auch mal, okay, was ja auch in dem Film gesagt wird, die Harkonnen haben brutal unterschätzt, wie viel Fremen da überhaupt unterwegs sind, wie viel Fremen da auf diesem Planeten wohnen und sind dem Ganzen dann auch trotz ihrer Technik und allem maßlos unterlegen halt, ne?
Ja.
Was ja dann, kurzer Spoiler-Alert, dann auch für das restliche Universum ein Problem darstellt, weil es irgendwie keiner auf dem Schirm hatte.
Ja.
Und jetzt finde ich den Film rundum, beide Filme. Rundum gelungen an der Stelle, muss ich sagen.
Absolut, ja. Also man sieht auch, wie so ein Widerstand eben auch gegen diese ganzen galaktischen Mächte sozusagen, die es da gibt, funktionieren kann, wenn man die entsprechende Widerstandsfähigkeit, Leidenschaft auch an den Tag legt und sich einfach diese Heimat nicht wegnehmen lassen will. Ne? Bis aufs Blut oder bis auf den Tod, die verteidigt und dabei halt auch smart vorgeht und die Vorteile des Gegners einfach oder den Gegner in Gegenden lockt, in denen man seine eigenen Vorteile nutzen kann, um eben diese technologische Überlegenheit zu konterkarieren. Ja. Und das
zeigt ja genau dieses Thema Guerilla-Taktik halt. Ne? Das sieht man ja gerade in so diesen sehr unangenehmen Kriegen wie Vietnamkrieg oder so, dass man halt selbst mit dieser Taktik gegen eine absolute Übermacht an Armee bestehen kann halt. Ne?
Ja.
Wenn man, wie du gesagt hast, seine Heimvorteile einfach ausnutzt. Super, ich fand das auch super dargestellt, gerade diese ganzen Angriffe am Anfang von dem Film.
Ja.
Super epic, super gut gemacht.
Ist und
gut.
Vor allem nicht übertrieben. Also es wirkt immer mit Maß, finde ich.
Ja.
Ne, du hast keine Ahnung, nicht also ich meine, wer weiß, was noch kommt in Zukunft, ne? Aber bisher war es zumindest so, du hast nicht irgendwie 2000 Sturmtruppen, die da irgendwo mir nichts, dir nichts reinmarschieren und dann treffen die halt nie irgendwas, auf das sie schießen. So. Der Ernst der Lage ist einem in den verschiedenen Action-Szenen immer sehr bewusst und es wirkt auch so, hey, da kann jetzt eine ganze Menge Schlimmes geschehen. Man hat zwar natürlich bei gewissen Rollen oder Personen, Figuren, schon die Gewissheit, dass denen nichts geschehen wird. Das ist schon da, so ganz, dass jeder draufgehen kann, so ist es nicht. Aber das ist trotzdem auch in Ordnung. Ja? Also das nimmt einem nichts, macht nichts schlechter. Ganz kurz noch, weil wir gerade bei auch Figuren und so waren, mal ein bisschen von den Kämpfen weg. Der Stilgar, den fand ich auch sehr, sehr toll gespielt.
Ja, ne? Generell also, schauspielerische Leistungen. Ja. Jeder Einzelne performt da, muss man wirklich sagen. Auch die Auswahl der Schauspieler für die einzelnen Rollen. Danny Villeneuve, super Händchen.
Super Händchen. Ich fand, bei dem Stilgar hat mir so gut gefallen, dass es ja bei den Fremen auch unterschiedliche Glaubensansätze oder Fraktionen einfach gibt. Und er steht ja eher so für diesen religiösen Teil der Fremen, der auch an...
Fundamentalisten haben sie, glaube ich, immer genannt im Deutschen, was auch eine komische Übersetzung war.
Ja, und ich finde aber, wenn der spricht... Ich habe mal im Original im Kino gesehen, also im Originalton. Und ich finde, dass der diese Begeisterung für diese Vision, der er hinterherjagt, ne, die spricht so aus dem heraus. Ne? Also du glaubst dem bis in jeden letzten Winkel seines Daseins, dass der vollkommen davon erfüllt ist und überzeugt ist davon, von dem, was er sagt. Und das bringt er rüber. Ja, ne? Genau, aber sage ich mal, so ein... Ja, ich will jetzt nicht netter Fanatiker sagen, ja. Ich meine so, du spürst, wenn er davon spricht, dass es ihm um was Gutes geht, ne? Um Errettung, um Erlösung. Und das ist mit allem, was er sagt, sprudelt das so aus dem Rauch, so offensichtlich auch. Die ganze Körperhaltung, die ganze Mimik, das hat er schon wirklich ganz besonders hinbekommen.
Ja, da muss man halt auch sagen, und ich glaube, dann sind wir auch so weit erstmal mit dem Thema durch. Man muss halt auch sagen, Timothée Chalamet, wie der die Rolle verkörpert, auch dieses Zerrissene der Rolle.
Ja.
Was in dem Film teilweise ein bisschen plakativ rüberkommt, aber wenn man sich so drauf einlässt, was so sein Thema ist, warum er da nicht weiter voranschreitet, wie das in anderen Filmen normal ist, wenn du der Auserkorene bist, dass er dann halt einfach hier straight forward, ich bringe alle um, sondern dass er da wirklich die Konsequenzen auch absieht, die da hinten dran stehen und wie sich das dann irgendwann wandelt. Und gerade nach dieser einen Schlüsselszene, wie er sich als Rolle wandelt, sein ganzes Auftreten sich auf einmal
ändert. Ja, total verändert.
Und er gefühlt doppelt so groß rüberkommt auf einmal.
Ja, genau.
Das hat er diese Epic-Szene, wenn er da durch die Wüste angelaufen kommt.
Ja.
Und du denkst so, der ist einfach von jetzt auf gleich doppelt so alt, doppelt so groß, doppelt so mächtig geworden.
Ja.
Und das ist immer noch derselbe Schauspieler. Also diese Leistung, muss ich sagen, hat mich wirklich gecatcht. Also das muss man definitiv sagen.
Ging mir genauso, vor allem, weil das ganz oft nicht funktioniert. Hier haben sie es halt hinbekommen, dass es wirklich mal klappt und dass es glaubwürdig ist und du diese Wandlung, während du den Film guckst, auch super nachvollziehen kannst. Und ich würde sagen, mit einem lachenden, einem weinenden Auge. Da hängt ja so ein bisschen beides dran. Und dass er, wenn seine Veränderung läuft, sozusagen die Gründe, die ihn zum einen oder zum anderen bewegen, wie die ihn halt auch beschäftigen, wie er sich damit auseinandersetzt, und wie du so merkst, wie sein Geist sich da, ja, damit beschäftigt und er versucht irgendwie für sich selbst eine Lösung zu finden. Ich habe hier zwei Wege, die ich gehen kann. Das eine ist richtig, das andere ist irgendwie auch richtig und gleichzeitig bin ich voller Rachegefühle, ne, und will Vergeltung üben und will eigentlich, mein einziger Daseinszweck ist, Vergeltung zu üben, aber plötzlich gibt's mehr als das. Und kann ich mein ursprüngliches Ziel aufgeben, vielleicht für was anderes? Gibt es da nicht ein größeres Ziel, was aus dem allen erwächst? Und wenn ich das dann sehe und feststelle, dass ich das aber auch nicht für immer haben kann, sondern dass das auch Kosten hat, und bin ich bereit, diese Kosten zu zahlen? Und das macht das so spannend, auch diese Verwandlung halt zu sehen.
Genau, dann halt auch dieses Zusammenspiel mit der Chani, also mit der Zendaya, die ja da auch eine viel größere Rolle jetzt drin einnimmt und eine super Rolle auch da drin einnimmt und dieses Kontra auch noch mehr zu verkörpern und einfach zu zeigen, hier, wir weichen gerade von dem Pfad ab, den wir uns selber auferlegt haben und auch so aufs Ende dann bezogen, was da passiert. Super, auch da diesen Zwiespalt, den beide da mit reinbringen, es ist keine geradlinige, wir sind alles Helden, Schwarz-Weiß-Thematik, sondern jeder ist sich der Konsequenzen bewusst, was jetzt hier passiert, ne?
Also, ja, es ist ein verdammt, verdammt, verdammt starker Film.
Ja, absolut. Und es gibt ja auch noch so viele Meta-Ebenen, auf die man da jetzt eingehen könnte und verschiedene Rollen. Wir haben jetzt gar nicht über Josh Brolin zum Beispiel gesprochen oder auch Stellan Skarsgård, der da wieder eine riesen Performance abgezogen hat. Anya Taylor-Swift, die 10 Sekunden zu sehen ist. wenn es überhaupt 10 Sekunden sind. Super, also ich denke mal, wenn Danny Villeneuve den Hörer in die Hand nimmt, um Schauspieler anzurufen, dann, dann lassen die alles stehen und liegen halt, ne?
Und es lohnt sich auch für die, ja. Also, dass sie in so einem tollen Film mitspielen können und dem dann den Charakter verleihen können, den er letztendlich bekommen hat. Es hat wirklich alles funktioniert. Ich glaube auch alle, die ihn jetzt noch nicht gesehen haben, die reingehen, ich hoffe, euch wird es genauso sehen, wenn ihr dieses audiovisuelle Fest feiert, ja, für euch im Kino. Und vielleicht da an der Stelle nochmal, um es zu betonen, es ist was anderes, wenn ihr den zu Hause guckt oder ob ihr ihn im Kino schaut. Also das ist ein Film, wo wir ganz klar, den musst du im Kino gucken, wenn er auf dich wirken soll. Vielleicht ein Beispiel, man kann Lawrence von Arabien auch zu Hause gucken. Ich habe ihn mein Leben lang auch immer nur zu Hause gesehen, weil der ja ein bisschen vor meiner Zeit rausgekommen ist. Und irgendwann hatte ich dann die Gelegenheit, so eine spezielle, ganz besondere bearbeitete Fassung im Kino zu sehen. Und dann sind wir dann nach Stuttgart gefahren, um uns den anzugucken. Und als ich dann Lawrence von Arabien zum ersten Mal im Kino auf der großen Leinwand gesehen habe, das ist ein anderer Film. Das ist eine andere Nummer. Ja. Ist hier genauso. Muss man die Chance wahrnehmen.
Gibt's ja viele Filme, keine Ahnung, nehmen Jurassic Park, wenn du den mal im Kino gesehen hast, was anderes, als wenn du den nur daheim gesehen hast. Halt. Genau. Das ist halt großes Kino. Und ich denke, da können wir jetzt einen ganz guten Bogen schlagen. Das war jetzt der Start des Kinojahres für uns.
Richtig.
Etwas verspätetes Start, dank der mauen Kinosituation.
Aber dafür hat es
sich gelohnt. Für mich mit dem absoluten Highlight auch gestartet. Ich habe mich wirklich super, super auf diesen Film gefreut. Und dass er sich auch nicht weiter verzögert hatte. Können wir ja mal so eine kleine Vorausschau geben. Tobi, was siehst du noch so als kommende Highlight für dich?
Nachdem wir jetzt sozusagen so fett auf der Rampe losgestartet sind und nach oben in den Olymp geschossen wurden durch diesen Film, haben wir einen richtig geilen Start dieses Jahr gehabt. Und ich sag mal, wenn man mit sowas startet, dann ist natürlich alles andere, was dieses Jahr noch kommt, so ein bisschen vorbelastet, weil wir jetzt halt dieses super Erlebnis hatten und jetzt erstmal so, wow, das ging aber gut los. Kann das restliche Kinojahr denn jetzt noch viel, viel bieten, um uns weiter so gut zu bedienen? Was ist so auf dem Schirm? Also zurzeit, vor 3 Tagen, glaube ich, gestartet Ghostbusters Frozen Empire. Der weitere Ghostbusters-Film mit den jungen Darstellern, die kriegen ihre nächste, ja, weil der letzte Film gut angenommen wurde, kriegen sie ihren nächsten Film.
Nicht von jedem gut angenommen wurde.
Ja, ich glaube aber übermäßig an den Kinokassen hat das schon funktioniert, oder? Also von ja,
bei mir halt nicht.
Ach so, ja, okay. Ich meinte nur so generell ist der Film so gut angekommen, dass sie gesagt haben, wir machen einen weiteren Teil mit den jungen Darstellern. Ne? Wir setzen das fort.
Das Verrückte ist ja, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich muss kurz mal eine kleine Anekdote erzählen. Bei uns gab es beim Tune einen kleinen Zwischenfall im Kino. Daraufhin ist der Film kurz unterbrochen worden. Ich bin dann mal rausgegangen, habe neue Getränke geholt und habe draußen gestanden und gewartet, bis es weitergeht, mehr oder weniger. Und habe dann vor diesem 2 Meter hohen Ghostbusters Plakat, Kinoplakat gestanden und musste feststellen, da sind gefühlt 40 Gesichter drauf. Wo ich mir gedacht habe, wie viele Leute wollen die denn in diesen Film einbinden? Wie sieht denn dieser Film aus? Dann sind da alle 10 Sekunden wird jemand anderem die Origin erklärt. Oder also ich finde, auch der Trailer hat es dann gezeigt, der ist für mich jetzt schon sehr überfrachtet, dieser Film. Und also, CGI aus der Hölle, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, ich bin so ein bisschen. Ich meine, wir lieben natürlich die originalen Ghostbusters. Ganz klare ja. Sache. Und zwar total. Wegen ihres Humors, wegen der geilen Besetzung. Und die Filme haben ja eine ziemlich chaotische Entstehungsgeschichte. Und ich glaube, diese Entstehungsgeschichte oder die Gründe, warum das alles so chaotisch ablief und auch kurz irgendwie davor war zu scheitern, haben dazu geführt, dass genau die Filme rausgekommen sind damals, die wir gesehen haben und die uns so lange begeistert haben. Die neuen Filme haben diese Probleme so alle jetzt, oder der neue Film, den wir jetzt schon gesehen hatten, hat dieses Problem nicht. Der ist einfach mit einem speziellen Purpose produziert worden, um irgendwie auch junge Leute zu diesem Thema abzuholen, weil die Schauspieler nun mal auch ein bisschen... Ja, genau, nach der Marktanalyse umgesetzt worden. Die Schauspieler, die, wenn die heute noch in dem dritten Ghostbusters-Teil die Hauptrolle gehabt hätten und gar keine jungen Leute dabei gewesen sind, dann wäre das eine riesen Nostalgiebefriedigung gewesen.
Schwierig geworden wahrscheinlich.
Für uns wäre es super gewesen, vor allem wenn man die nicht als alte Leute, die alle am Gehstock gehen, gezeigt hätte, sondern denen weiterhin ihre Würde gelassen hätte mit so ein paar Quirks. Also keine Ahnung, der will seinen Protonenstrahler einsetzt und sagt, scheiße, wie ging das nochmal? Ich habe das Ding so ewig nicht in der Hand gehabt. Muss ich auf den Knopf drücken? Oh, scheiße! Ne? Oder so. Also man hätte so viel mit diesem ulkigen Thema spielen können. Und das wäre auch noch im Stile von dem Humor des Originals gewesen. Stattdessen hat man gesagt, nee, wir holen jetzt mal eine neue Generation ab. Und prinzipiell finde ich es auch cool, wenn man so ein Franchise, was schon so alt ist, auch einer neuen Generation geben kann, die das dann auch cool findet und ihren Spaß dran hat. Finde ich an sich erstmal cool. Aber, war ja klar, dass ein Aber kommt. Ich habe den Film gesehen. Ich fand ihn lustig. Die jungen Leute haben da ihren Job schon gut gemacht. Den will ich gar nichts vorwerfen. Aber was für mich gefehlt hat, ist einerseits erstmal mehr Grusel. Ja, es war nicht gruselig genug. Und der Humor war halt einfach nicht der gleiche. Ne? Der ist schon so ein bisschen da drin, aber
ansatzweise. Für mich war der Film okay, sag ich mal. Aus der Sicht, dass es ein Ghostbuster-Nachfolger war, das hat ihn dann halt schlechter gemacht. Also wenn das einfach eine anonyme, andere Story gewesen wäre, wäre er mit Sicherheit besser gewesen. Auch wenn man jetzt über diese Legacy nachdenkt, der hat ja auch keine coole Story irgendwo erzählt. Halt. Ja, das war ja der Abgesang von einem alten Thema. Ja. Jetzt bei dem Frozen Kingdom, muss ich dir ganz ehrlich sagen, das Erste, was mich abgeschreckt hat bei dem Trailer, war der Ermord an Schauspielern. Auch an, wie heißt dieser Typ, der auch mit den Ant-Man spielt, der ist für mich ein katastrophal schlechter Schauspieler. Wenn der irgendwo dabei ist, ist eigentlich meistens unterstrichen, dass der Film nichts wird. Auch so diese ganze Kinderriege, okay.
Die spielen den schon gut. Also.
Aber nur, was halt wirklich gar nicht geht, waren die, nur allein die CGI oder Special Effects, die man schon im Kino gesehen hat. Die haben mich so weit zurückgeworfen. Die haben mich von jeglichem Ghostbusters-Feeling komplett zurückgeschmissen. Das sieht so abgrundtief plakativ scheiße aus. Tut mir leid, dass ich das sagen muss.
Das ist, man hat das
Gefühl, dass
das
deutlich besser geht. Ne? Der Standard.
Den Film, denke ich, kann man zu Hause gucken. Da bin ich bei dir. Der macht dann bestimmt Spaß an einem Sonntagnachmittag. Es ist aber nichts, wofür wir jetzt unbedingt ins Kino rennen würden. Ja,
das da bin passt ich bei jetzt dir. Natürlich nicht, dass wir das als Kinovorstellung jetzt mal raushauen wollten, aber
er läuft halt gerade. Ne? Von dem, was wir wissen, was dies Jahr noch kommt, schon so eine Sache, so ist ein Ghostbusters. Ja, da ist unser Interesse grundsätzlich mal da. Weil es halt Ghostbusters ist, weil man irgendwie auch dann dran hängt. Bitte verkackt's nur nicht, ja.
Machen sie eh. Ist zu spät, er ist ja schon verkackt, der läuft ja schon.
Ja. Also ich meine, ich kenne ja noch nicht, aber
geschwind zum nächsten wechseln.
Genau, von dieser Ausgangslage sozusagen sich fortbewegend. Das ist ja eher was, wo wir jetzt so ein bisschen umstrittener sind, wo wir einfach darauf hoffen, dass es irgendwie noch was taugt oder noch halbwegs okay wird. Aber wir haben ja natürlich noch zwei Kinofilme auf der Landkarte für dieses Jahr. Also eigentlich drei, aber zwei von denen, bei denen wir uns sicher sind, dass es ziemlich geil werden wird. Das ist einmal Alien Romulus und Furiosa. Ja. Und ich glaube, bei beiden erwartet uns schon ein ganz schönes Feuerwerk. Also nicht an Effekten, sondern an gutem Film. Wenn du jetzt beide Filme dir anguckst, ich habe so ein bisschen rausgehört, Furiosa ist dein Main, oder? Also der, auf den du hauptsächlich wartest. Also
ich habe jetzt gerade den Alien-Trailer gestern das erste Mal gesehen von Romulus. Der kam ja auch erst am 20. raus. Ja. Hat aber auch die Woche den zweiten Trailer zu Furiosa gesehen, den zweiten Cineastic-Trailer. Kurz, um die Leute abzuholen, Furiosa ist das Prequel, oder? Ja. Prequel zu Mad Max Fury Road. Furiosa ist von Mad Max Fury Road die junge Version von Charlize Theron. Hier gespielt von Anya Taylor-Joy. Und wer sich die Trailer anguckt, ich bin komplett gehypt. Ich liebe den Mad Max Fury Road. Das ist für mich einer der Top-Action-Filme unserer Zeit, muss ich sagen. Spektakelfilme, Epic-Filme. Ist für mich ganz oben. Ich liebe dieses Setting, in dem der George Miller jetzt für den Fury Road gebaut hat. Und nachdem ich jetzt die zwei Furiosa-Trailer, glaube ich, in Summe schon 10 Mal geguckt habe, ich bin komplett gehypt. Also ich denke, dass der richtig überragend wird. Wenn die Anya Taylor-Joy diese Rolle tragen kann, ich habe sie noch nie in so einer Rolle gesehen. Chris Hemsworth ist ja noch dabei, den man ja auch schon, da gibt es ja auch gut, viel Schwarz und viel Weiß bei ihm, ne? Aber dem traue ich das zu, dass der Epic kann. Das kommt ja auch so in dem Film.
Ja.
Vor. Do you mean you cannot ganz make sicher. Epic? aber da bin ich, gerade nach dem zweiten Trailer jetzt von der Woche, bin ich super gehypt, muss ich sagen. Der kommt jetzt im Mai, 24. glaube ich. Da bin ich mega, mega gehypt. Also da, wir hatten ja schon mal
ausführlich so über Netflix
Fury gesprochen. Da bin ich dabei, da sitze ich vorm Kino auf jeden Fall.
Camp ich vorm Kino. Ich hab auch richtig Bock auf den Film. Ich glaube, du hast mehr Hype für den. Also ich freue mich auch richtig drauf, aber ich glaube, du bist noch eine ganze Ecke noch mal mehr voller Vorfreude dafür. Bei mir geht's so mit dem Alien-Film, mit dem Romulus so oder Romulus. Ich fand den Trailer, wenn er kurz ist, fast schon eher teaserig, ne?
Es war ein Teaser mehr, glaube ich.
Ja, man hat nicht viel gesehen. Genau, und auch kann sich noch keinen rein richtig drauf machen, was los ist. Hat mich aber hart mitgenommen. Also ich habe direkt irgendwie so, ja, ich weiß nicht, ich hatte schon auch zu dir mal gesagt, auf den ersten Blick so ein bisschen geht das so Richtung Alien 1, 2. Das ist jetzt nur das, was ich vom Reinsehen dieses Teaser-Trailers rausgezogen habe. So ein bisschen Action-Szenen, wo ich mehr so an 2 denke, dann wieder so ein paar andere Stellen, wo ich dann wieder ein bisschen Richtung 1 denke.
Ja, spielt ja chronologisch auch zwischen Alien und Aliens.
Genau.
Wir sagen ja immer, in Deutschland sagt man immer Alien 1 und 2, in Wirklichkeit hieß es ja mal Alien und Aliens. Und Aliens.
Ja. So ist es.
Und ich glaube, den dritten haben sie dann wirklich Alien 3 genannt. Aber gut, da können wir ja nichts für.
Nee, können wir nichts für. Aber es spielt dazwischen und.
Es spielt genau dazwischen, so wie ich es gelesen habe.
Ja, ich meine, weißt du, es kommt so ein bisschen drauf an, oder mein Point ist so, wird es mehr Horror oder wird es mehr Action? Prinzipiell würde ich mir einen Fokus auf Horror am meisten wünschen.
Ja,
jedoch muss ich auch sagen, absolut, dass Aliens mein Lieblings-Alien ist.
Ja, bei mir ist ja Alien, deshalb ist der Horrorfaktor bei mir viel wichtiger.
Also ohne Mist, ich glaube beide Filme werden noch richtig spannend dieses Jahr werden und werden uns auf jeden Fall beide begeistern. Die Frage ist nur, wie sehr?
Ich bin auch bei dem Aliens gespannt, nach diesen wirklich Prometheus und wie hieß der andere Covenant?
Ja.
Prometheus bin ich ja noch teilweise mitgegangen. Bin ich schon auch schon oft gebasht worden von Freunden aus der Nachbarschaft, wie man den gut finden kann. Ich fand ihn ganz okay.
Ja.
Ja, besser Sonntagnachmittagsfilm. Covenant war eine Katastrophe, muss ich sagen. Also der hat wirklich so viel falsch gemacht. Der hat mir so wenig Spaß gemacht. Der war so dumm an vielen Stellen. Und deshalb habe ich die Hoffnung, jetzt auch mit dem neuen Ansatz, so wie ich es jetzt sehe, der da gefahren wird, dass wieder viel düsterer ist, viel kleiner, viel gekapselter. Also das ist jetzt natürlich nur von dem ersten Trailer. Ich könnte ihn euch ja gerne mal angucken. Wer weiß, was da draus wird. Aber auch der Fede Alvarez, der Regisseur da davon, der ja vorher Evil Dead und
das ist schon mal sehr
Don't Breathe gemacht hat. Und mit Don't Breathe kann man auch geteilter Meinung sein. Aber das sind ja auch sehr, sehr harte Filme halt. Gerade Don't Breathe hat ja auch so dieses, gerade am Ende sieht man so, das ist wirklich alles andere als funny stuff halt, ne, was hier passiert.
Ich finde auch gerade so bei dem letzten, so Evil Dead Rise oder bei den Evil Dead Filmen, da siehst du ja schlimme und eklige Sachen auch. Und wenn die kommen ja den Unbescholtenen sehr nahe immer in den Filmen. Und da liegt ja auch viel von dem Horror dann drin. Da kommt was auf dich zu, was einfach irgendwie scheußlich und schrecklich aussieht. Und du fürchtest dich mit dem Akteur so, nein, ne? Und das darf nicht passieren. Und das kann der halt. Und das kann natürlich hier für den Alien-Film auch sehr gut funktionieren, ne?
Ja.
Also ich bin auch sehr gespannt, was da kommt und wie es wird. Auf jeden Fall sind das zwei Dinge, die wir August der Alien übrigens, ne?
Genau. Ich hatte gerade letztens auch bitte? So, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang es war, ging es auch so um Furcht in Filmen, wie Furcht in Filmen dargestellt wird und wie Menschen da drin reagieren, dass das meistens total schlecht dargestellt wird.
Ja.
Und da war für mich halt gerade so dieses Thema in Alien 1, was auch so ein bisschen jetzt, wenn ich drüber nachdenke, gerade so, dass mit Don't Breathe so ein bisschen kurz schließt. Das sind so Filme, da wird gezeigt, okay, die Leute haben halt wirklich Schiss. Und wie würde man reagieren, wenn man irgendwo auf so einem komischen Frachtkreuzer ist und auf einmal so ein Vieh da drin ist? Bei Alien 2, Aliens, ist es ja dann schon mehr, dass das ja alle Soldaten sind, dass die dann natürlich da anders darauf reagieren. Deshalb, ich hätte lieber wieder so dieses Setting, dass mehr oder weniger normale Leute auf sowas treffen und dass so diese
Auseinandersetzung.
Wie gehe ich mit der Situation um? Was ja bei Alien halt super war, weil man halt dann so gesehen hat, die Ripley, wie geschockt die in manchen Situationen war.
Und total. Mit viel halt ehrlicher Angst. Also,
ne? Genau, dass halt auch die Protagonisten da, wie die Fliegen wegsterben und so.
Genau.
Also ich, die nach dem Trailer jetzt, ich bin investiert, aber. Ich glaube, der Weg des Scheiterns kann noch zu groß sein.
Ja, wir müssen, also ich denke mal, nachdem mich die letzten beiden auch nicht so begeistern konnten, habe ich jetzt hier wieder richtig neue Lust drauf bekommen und ich habe so das Gefühl, ja, das könnte meins werden. Und damit möchte ich auch zum letzten Film, den wir jetzt nochmal kurz ansprechen wollen für dieses Jahr, zu sprechen kommen, und zwar der Borderlands-Film. Denn ich habe von Borderlands alles gezockt, was es gibt, jedes einzelne DLC, hunderte Stunden da drin versenkt, und ich liebe Borderlands. Und ich wusste schon sehr lange, dass ein Film dazu kommen soll und habe mich entsprechend drauf gefreut. Aber das ist auch so ein typisches Franchise, was du verfilmst, wo die Chance zu scheitern einfach riesig ist. Ich will gar nicht lang drauf eingehen, aber kurz gesagt, Borderlands ist ein Film, auf den ich sehr lange gewartet habe. Der kommt dieses Jahr in die Kinos. Es gab den ersten Trailer und das Filmplakat. Das war ehrlich gesagt relativ underwhelming. Wenn Jack Black als Claptrap das nicht mit schon einigen witzigen Szenen, die man sehen konnte, gerettet hätte oder vielleicht gar nicht drin vorgekommen wäre, dann weiß ich nicht, was ich von dem Trailer gehalten hätte. Also ich bin äußerst skeptisch und habe Angst, dass das total in die Hose geht.
Ja, ich fand, war auch so hin und her gerissen. Er hat schon die Borderlands-Vibes versprüht.
Hat er,
so mit dieser weirden Welt, sag ich mal. Wie das eine Kate Blanchett, wo ich überhaupt nicht verstehe, was die in diesem Film macht.
Warum dieser Cast? Warum?
Ja, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was macht denn dieser Zwerg, dieser Zwerg-Dulli Kevin Hart da drin, alle. Der hat schon Jumanji ruiniert. Was macht der da drin? Ich verstehe die Rolle nicht. Also,
Und ich meine, Adriana Greenblatt, gegen die habe ich nichts oder so, nicht falsch verstehen, aber die funktioniert für mich jetzt schon als Tiny Tina nicht.
Null.
Also, ich bin da irgendwie vorbelastet.
Ja, das, also ich finde auch, der Humor und so diese Welt, was da passiert, kann man sich ganz gut vorstellen, dass sie das irgendwie hinkriegen.
Ja,
aber
Worldbuilding.
Mhm. Ich denke mal, machen wir es jetzt vor, wenn du die Spiele nicht gespielt hast und dir das anguckst, dann wird das absolute Crap-Festival.
Das wird das
wirklich also crappig? Ja. Gar keine Beziehung dazu hast und nicht mal so wie wir dann sagst, oh, den Charakter der Tiny Tina oder wen auch immer haben sie scheiße dargestellt. Ich glaube, wenn du gar keine Beziehung zu dem Film hast, war so mit der einer der ersten Gedanken, die ich hatte. Ich weiß nicht, wie sie das erklären wollen, welches Setting das überhaupt ist.
Ja, weißt du, das kommt dann irgendwie, also ich weiß nicht, wie sie es eingehen. Entweder zeigen sie am Anfang gleich so einen Charakter, der irgendwie durch die Welt läuft und man merkt so, okay, neue Science-Fiction-Welt, hier passiert irgendwas, was funny ist. Oder sie machen den Klassiker, eine Erzählerstimme und dann sagt er, der Planet Pandora und es gibt irgendwelche übermächtigen Walls und es gibt Leute, die sie jagen,
ja,
und
erklärt ja so die Spiel, Namen. Ist ja in den Spielen eigentlich auch so halt, ne? Viel mehr wird ja
genau,
als Grundprämisse für das Spiel auch nicht erklärt. Den Rest erfährst du ja erst durch die Quests und alles.
Genau, halt, ne? Die Quests erzählen unglaublich viel in dem Spiel und da wird erfährst du dann auch immer mehr über die Welt und so weiter und so fort, auch über die Spiele hinweg. Und deswegen, ich finde einfach, es hätte so viele Möglichkeiten genommen, Schauspieler hierfür zu casten, warum man jetzt sich diese hier dafür ausgewählt hat, die ja alle für sich völlig in Ordnung sind, ne? Nur halt da nichts meiner Meinung nach zu suchen haben, außer Jack Black. Das ist der perfekte Fit für Claptrap. Ich glaube, da gibt es überhaupt niemand besseren, mit dem du Claptrap besetzen
kannst. Ja, aber man sieht ihn ja dann nicht halt, ne?
Aber da reicht mir die Stimme. Also das, ich glaube, der nailt es hart. Der wird es echt hart nailen. Und Claptrap muss halt gut werden, weil wenn Claptrap nicht funktioniert, funktioniert gar nichts. Ja, das ist schon wichtig, dass der klappt. Also das Schlimme ist, oder das nicht schlimm, das Schwierige ist, diese Welt ist halt maximal durchgeknallt und die Leute, die in ihr leben, haben eine Logik zu funktionieren in diesem Wahnsinn. Und ob man das in einer Stunde 40 Minuten ohne groß was zu erklären, so rüberbringen kann, dass der Zuschauer die Welt einfach nur erlebt und merkt, ach, die ist halt so durchgeknallt und bescheuert. Kein Wunder, dass die Leute da drin auch alle so durch und bescheuert sind. Das passt zusammen. Das funktioniert harmoniert miteinander. Ja. Das wird ganz schwierig. Und ansonsten, wenn es nicht klappt, wird es halt so ein Cringe-Fest. Was viele Leute auch nicht verstehen werden und dann nur irgendwie ein, drei lustige Szenen haben. Und dann gehen die aus dem Kino raus und sagen, ja, da gibt's einen bekloppten Roboter, irgendwas ist da mit so einem Vault und da waren ein paar verrückte Knarren.
End. Ja, ich hab mir jetzt hier gerade nochmal den Cast aufgemacht.
Also, ja.
Warum? Also, ja, das ist ja jetzt auch immer wieder dieses Thema. Warum werden Leute, die, ich sag mal, aussehen wie ein alter Großwildjäger mit einem gezwirbelten Bart und einem Monokel und so einem Haya-Safari-Hut, ja, warum wird er jetzt von Charles Barbola verkörpert, der 0,0 so aussieht? Also ich will jetzt nicht hier die Rassenkarte oder sonst irgendeinen Quatsch ausspielen, Gottes Willen. Nee, aber auch mal auf Dune zurück, ne? Gibt es ja auch immer mal so Entscheidungen, wo ich sage, warum wird das gemacht? Warum wurde zum Beispiel in Dune die Dr. Kynes als Frau dargestellt, die eigentlich der Vater von Chani ist. Also er eigentlich der Vater von Chani ist. Warum macht man sowas? Was bringt das irgendjemandem an Nährwert?
Ja.
Dann von sowas fortzugehen. Und hier sieht man es auch wieder, wenn du dir den Cast anguckst und kennst zum Teil die Figuren aus den Spielen. Das hat doch nichts damit zu tun.
Also Sir Hammerlock zum Beispiel ist ja auch nochmal genau
eine ganz eigene Geschichte. Ja, auf den bin ich ja eingegangen.
Ja, deswegen sage ich es ja. Das ist auch nochmal eine Sache, die hätte man anders casten müssen. Es hätte ja auch von den neueren Spielen interessante Charaktere gegeben, wie zum Beispiel Flag hätte ich geil gefunden, aber die haben halt dann sicherlich gesagt, nochmal zwei Roboter in einem Ding, die können dann höchstens Witze miteinander machen. Ach nee, komm, wir fokussieren uns auf Claptrap. Verstehe ich, das kann ich nachvollziehen, obwohl ich selber Flag-Spieler bin und Flag halt und seinen Humor einfach liebe, ja. Das Schöne ist ja, bei Borderlands haben diese ganzen Charaktere ja auch ziemlich viele Signature-Lines, die sie immer wieder während des Spiels sagen. Und die sind alle, haben ihren eigenen Humor für sich. Das sind schon gut ausgestaltete Persönlichkeiten, ohne jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen. Aber da hätte man auch eine sehr interessante Auswahl treffen können oder hätte viel gehabt, auf das man zurückgreifen kann. Ist aber in Ordnung, dass sie hier relativ klassisch unterwegs bleiben. Finde ich auch fein. Passt schon. Das also gebe ich ihnen zu.
Ich sag mal, das größte Problem bei dem Film, und das tut mir jetzt voll leid, dass ich das sagen muss, weil in seiner Liste schon auch immer mal Filme vorkommen, die ich okay fand oder auch teilweise ganz gut fand. Der Regisseur ist halt Eli Roth halt, ne? Ja. Das ist halt eine 10 von 10, das kann nichts werden. Das wird nichts werden.
Ja. Schwierig.
Ja. Also schwierig. Ich wüsste jetzt nicht, ja. Also es gibt halt so Filme, was weiß ich, wie Hostel oder so, die waren halt schon cool. Kinder ihrer Zeit halt, ne? Oder die auch bei Death Proof von Tarantino da Teile zu beigetragen, etc.
Ja.
Ich glaube, bei Inglourious Basterds hat nur mitgespielt, sondern auch einen Teil dazu beigetragen. Aber der Rest, den der gemacht hat, nach der erste Cabin Fever, wenn man den damals gesehen hat, auch ein Kind seiner Zeit, halt sehr brutaler Film. Aber sonst hat er halt einfach nur.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Man hat so ein bisschen gewisse Grundangst ist vorhanden. Ne?
Piranha das, 3D.
Ja. Beziehungsweise also, nicht ja, sondern nein. Ja. Aber jetzt sozusagen jetzt das Gute ist, wir haben mit Alien und Furiosa haben wir auf jeden Fall zwei Dinge, wo wir sagen können, das wird funktionieren, da ziemlich sicher, ne? Da sind wir safe.
Ich hoffe.
Ghostbusters, ja, das werden wir dann mal nach irgendeinem Sonntag in der Zukunft auf der Couch, wenn er bei den üblichen Streaming-Services gelaufen ist, beurteilen. Ich denke, da kommen wir nochmal drauf zu besprechen in der Zukunft und gucken nochmal, ob er uns positiv am Ende doch unter den schlechten Vorzeichen, die wir jetzt sehen, vielleicht doch positiv überrascht. Und bei Borderlands, dafür gilt das Gleiche. Mal gucken, ob wir nicht am Ende rausgehen und sagen, naja, ziemlich viel war Crap, aber allein für eine halbe Stunde Claptrap auf der Leinwand, bei denen das Zwerchfell explodiert ist, war es das dann doch irgendwie wert. Ja, mal gucken. Sehe ich
aber leider nicht. Gut, aber du, wie du es gesagt hast.
Dann würde ich sagen,
sind wir für einen neuen Vorgeschmäckle fürs Kino. Ja, da gibt es ja noch viele andere Filme, auf die wir auch demnächst eingehen werden nochmal. Aber so ein kleiner Overview mit Abgesang auf Dune, würde ich sagen, schöne erste Folge.
Sieht so aus. Ja, wunderbar.
Wünsche ich allen eine gute Zeit. Bleibt gesund.
Bleibt uns gewogen.
Und gute Zeit im Kino.
Ja, lasst euch Dune schmecken. Bis dann. Ja.
Ciao.